willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Margarita, es geht los.
Wir sitzen wieder da, Lisa.
Vor dem Mikrofon und wir starten jetzt einmal mit ein bisschen persönlichen Erfahrungen.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, ich frage dich gleich, Margarita, warum bist du in die Pflege gegangen? Oder wieso hast du
die
ausgesucht?
Die klassische Frage, ja. Warum haben wir den Beruf gemacht? Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist gut gesagt, ich bin eigentlich mit Menschen mit Behinderung bzw. in einem sozialen Umfeld aufgewachsen. Ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt bei meiner Entscheidung, was gehe ich in meine Zukunft an, welche berufliche Schiene werde ich einschlagen. Und für mich ist es nicht nur diese Sinnhaftigkeit, diese Sinnfrage, was sehr viele Kollegen haben, dass sie sagen, da kriegt man was zurück, ist immer ganz oft so ein bisschen ein Satz, den man oft hört, wenn man fragt. Es ist aber für mich mehr. Ich finde, dass man natürlich die Sinnhaftigkeit hat schon, man kann sie wirklich verwirklichen. Es ist auf einer Seite auch eine erfüllende Arbeit. Ich finde aber auch, dass wir wahnsinnig viel Mehrwert haben in der Pflege. Also ich finde, die Pflege ist nicht nur ein Essen eingeben oder Essen verabreichen jemanden und Körperpflege durchzuführen, sondern wir haben echt wahnsinnig viele Möglichkeiten, uns zu verwirklichen, weiterentwickeln. Wir haben so viele Bereiche, wo man einfach auch mathematische Formeln anwenden muss, wenn man Medikamente ausrechnen muss oder berechnen muss, Infusionen. Und ich glaube, dass das schon so ein Moment ist oder so ein Ding ist, wo ich sage, okay, das ist ein Grund, warum ich in die Pflege gegangen bin. Und auch, dass man sagt, man kann Menschen in Extremsituationen, ob es jetzt der extrem glückliche Momente ist, ob man jetzt in Richtung Geburtenstation denkt oder extrem traurige und schockierende Momente begleiten kann. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket ist es, glaube ich, worum ich sage, das ist eigentlich mein Beruf und ich bin jetzt fast 11 Jahre heuer, sind wir dann in unserem Beruf.
Stimmt.
Und ich kann jetzt nur immer sagen, ich würde ihn jederzeit wieder machen. Also ich würde nichts anderes lernen und ich würde meinen Weg ganz genau gleich so machen, wie ich ihn jetzt gemacht habe. Das ist, glaube ich.
Ja, das ist schön, wenn man das nach 11 Jahren so sagen kann, glaube ich.
Das glaube ich auch. Also ich habe das Gefühl, es erfüllt mich, ich mache was, ich habe einen Spaß. Aber natürlich muss auch das Umfeld passen. Es müssen die Rahmenbedingungen passen, wo man ist, wo man sich verwirklichen kann, mit wem wir zusammenarbeiten, ob es jetzt interdisziplinär ist. Also da gibt es schon Unterschiede von Kliniken, von Bereichen, von Arbeitsstätten, egal wo man ist. Aber das muss für jeden passen, glaube ich.
Ja, auch das Setting, weil es einfach so vielschichtig ist. Also da gäbe es prinzipiell ja viele Möglichkeiten. Ja, was ich glaube, dass wir vor allem auch den Unterschied machen können als Pflegekräfte für den Patienten. Egal, ob das jetzt ist, dass man ein Gespräch mit dem führt und irgendwie aufmunternd, empathisch ist, aber auch, wenn man sagt, man erkennt vielleicht, wenn der, also schon frühzeitig, weil man eben so nah am Patienten ist oder auch an einem Bewohner, dass man Symptome erkennt, wenn zum Beispiel etwas akut wird oder eine Erkrankung akut wird oder irgendwas nicht stimmt. Also wenn man da natürlich eine toll ausgebildete Pflegekraft hat, der checkt das gleich und dann hat man für den vielleicht einfach ein viel besseres Outcome auserkult, wie wenn das jemand nicht erkennt.
Aber da spielt er ganz viele Erfahrungen mit. Also wenn man jetzt sagt, ich kann mich gut in eine Situation erinnern, wo ich es nicht definieren habe können, was die Patientin hat, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, es ist akut, wir brauchen da einen Arzt. Und es war dann eine Situation, es war nicht messbar, war Vitalzeichen oder sonstige Barometer, aber das war die Erfahrungen, die kriegst du aber erst mit der Arbeit. Also du kannst super ausgebildet sein und sagen, okay, in einem Jahr, der ist top ausgebildet, super sympathisch zu dem Patienten, der Umgang mit dem Patienten passt voll gut, aber trotzdem fällt immer diese Prise Erfahrung. Und das kriegst, dass du dann wirklich zum Experten, da gibt es ja ein Modell, weiß nicht, ob du das schon einmal gesehen hast in der Literatur, und als Anfänger bis zum Experten, und das stimmt schon. Also das hat schon Grund irgendwie. Aber wie du sagst, das macht in beiden Seiten, ob du einen super Kollegen hast, ob der gut ausgebildet ist, oder auch für die Patienten, so wie du gesagt hast, das ist wahnsinnig viel Mehrwert, wenn du wirklich einen Top-Kollegen hast.
Ich weiß nicht, wie es dir am Anfang gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es dir am Anfang gegangen ist, aber ich habe die Hosen voll gehabt.
Ja.
Also auch schon in der Ausbildungszeit bei den Praktika, je nachdem, welche Station das auch war. Also das, ich glaube, also für mich war das am Anfang total schwer, mit der Verantwortung umzugehen. Und natürlich, man weiß noch nicht alles, also da sind wir wieder bei dem Thema Erfahrung und man ist ja einfach mega unsicher. Und dadurch, dass man ja mit Menschen arbeitet und dass man da natürlich, wenn man einen Fehler macht, kann das für den auch langfristige Folgen haben, muss man einfach vorsichtig und genau sein. Und ich glaube, bis man da wirklich eine Routine entwickelt und das lernt, eine gewisse Verantwortung zu stemmen, dauert es einfach. Und ich war als Schülerin ja richtig unsicher.
Ja.
Also wenn ich da einen Bullen aufgezogen habe, habe ich richtig zittert, ja. Weil ich schauen die ja alle zu dabei. Ich schauen ja alle, okay, wie macht ihr das?
Ja, genau. Ja, ja,
also das ist so. Also das ist schon richtig, ja, richtig arg eigentlich, wenn man weiß, okay, wie viel Fehler man eigentlich machen kann. Und der Patient, aber die Patientin dann einen Nachteil davon hat.
Es ist ja gleich, also es ist, ich kann mich noch erinnern, Situation, wenn man eine Infusion einfach, gewisse Medikamente einfach eine Infusion zu schnell auftritt, einlässt, dann rasselt entweder der Blutdruck auf wie oben, was auch immer, oder andere Vitalparameter. Das glaube ich, wissen ganz viele nicht, dass eben, so wie du sagst, so viele Dinge an einem Ding hängt, wo man wirklich viel machen kann. Und ja, das war auch, ich kann mich an meinen ersten, allerersten Nachtdienst alleine erinnern als Diplomierte.
Ja.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Notfallskoffer überprüft habe und meine Laborzetteln fix fertig, vorgefertigt halt. Nur mehr, weil ich gewusst habe, wenn ich einen Notfall habe, ich habe alles angekreuzelt und das geht. Und es wird dann irgendwann zur Routine. Also die Notfallsituation in der Notfallsambulanz, das war dann so irgendwie, es war dann cool, wenn du einen Notfall gehabt. Ich meine, ein Notfall ist nie cool. Also jetzt nicht falsch verstehen.
Aber fordern zumindest.
Fordern, ja. Na das schon. Aber wenn du ein Team hast und da ist nichts Hektisches dabei, jeder kann und weiß seine Kompetenzen, was er zu tun hat, seine Tätigkeiten, und ein Notfall, der echt brenzlig ist, läuft so ruhig ab. Und das war dann cool, wenn du als Team einfach einklatscht hast und gesagt, cool, wir haben die echt retten können, wir haben die helfen können, ausgeschaut hat es wie bei Emergency im irgendwie, ja, wirklich, im jeglichen Ding. Und da gibt's dann keine Reinigungskraft im Nachtdienst um 2 in der Früh, die dann das sauber macht. Nein, das sind wir Pflegekräfte. Und das ist einfach so ein bisschen hinter den Kulissen zu schauen, was da so ist. Es gibt nicht rund um die Uhr alle Berufsgruppen.
Nein.
Aber was war dein Schritt, warum du in die Pflege gegangen bist?
Also für mich war das eigentlich schon ganz früh ein Wunsch, dass ich im Gesundheitsbereich arbeiten kann. Also ich habe da ein Buch gelesen vom Henning Mankell. Der war ganz früh in Afrika und hat auch Romane drüber geschrieben. Und unter anderem über ein Mädchen, das einfach mit Freundinnen gespielt hat. Und die sind dann auf einer Mine gestiegen und sie hat dann einen Unterschenkel verloren. Also sie ist amputiert worden und hat es zwar überlebt, aber hat müssen mit den Krücken stundenlang auf so einen Feldweg in Richtung Stadt gehen, damit sie eine medizinische Nachversorgung dann auch hat. Und diese ganze Geschichte um dieses Mädchen und wie das war, die Verletzung und die Nachversorgung und so weiter, das hat mich irgendwie so berührt, dass ich mir gedacht habe, nein, ich möchte gerne was machen im Gesundheitsbereich und ich möchte da irgendwann nach Afrika.
Was ja auch wahr geworden ist.
Was auch wahr geworden ist.
Ja.
Und es ist richtig arg, weil dieser Autor, der Henning Mankell, ist im Oktober 2015 verstorben und ich bin im Oktober 2015 nach Nigeria.
Also
das war ein komischer Zufall, weil ich weiß noch, dass er ist verstorben, kurz bevor wir abgereist sind. Und ich habe das gesehen in den Nachrichten und habe mir gedacht, das gibt es jetzt nicht, dass der jetzt verstorben ist, wo der irgendwie mich so als Kind so geprägt hat mit seinen Romanen. Und ja, ich war dann dort in Nigeria und es war für mich unglaublich lehrreich. Also ich war da genau ein Jahr diplomiert schon, also wir haben 2014 ja diplomiert.
Ja.
Und also ich habe noch nicht ganz so viel Berufserfahrung gehabt. Aber bin dann trotzdem von einem Chirurgen gefragt worden, ob ich mitfahren mag, und habe mich unglaublich gefreut.
Kann ich mir noch erinnern, ja.
Und es war eine richtig tolle, aber richtig arge Erfahrung. Also wenn man dann sieht, wie unten gearbeitet wird oder gearbeitet werden muss zum Teil, ist das schon wie eine komplett andere Welt. Und auch die Pflege ist da komplett anders.
Anderer Tätigkeitsbereich auch.
Gar nicht so. Also dort, wo wir waren, muss ich sagen, da haben sie eher das Problem gehabt, dass die Pflege sehr wenig gemacht hat.
Aha.
Weil es dort üblich ist, dass zum Beispiel die Patienten versorgt werden von den Angehörigen. Also die kommen in der Früh, machen die Körperpflege, bringen Essen mit. Und wenn da keiner kommt, dann hast du nichts. Dann hat er einfach nichts zum Essen.
Wahnsinn.
Also da kommen wirklich immer der Cousin oder irgendwer, weil das sind ja so große Familien.
Ja.
Und die halten auch ganz arg zusammen. Also da zahlt auch die ganze Familie zusammen, damit der diesen Krankenhausaufenthalt überhaupt bezahlen kann dann. Und da kommt einfach immer irgendjemand von der Familie und bleibt dann den ganzen Tag dort. Und er macht da dort alles, der mobilisiert den Patienten. Aber halt
erst ja, Mobilisation machen.
Der hebt den halt irgendwie aus dem Bett, muss man echt sagen. Und der bringt dann das Essen mit und der macht die Körperpflege.
Kann man sich gar nicht vorstellen bei uns.
Kann man sich nicht vorstellen.
Nein.
Und das war dort einfach Usus. Und das war, ja, echt arg.
Und dann kann man sich gar nicht so vorstellen, man, natürlich, unser Gesundheitssystem hat sich geändert. Schauen wir uns einfach nur mal die Wartezeiten auf gewisse Untersuchungen, Termine und so weiter an. Das braucht man nichts reden, das ist belastend. Aber unterm Strich geht es uns trotzdem noch echt gut.
Ja.
Also wenn man dann sieht, ja, an andere Länder, eben so wie du unten warst, anschaust, da denke ich mir schon, hoppla, wir müssen uns schon ein bisschen schauen. Eigentlich können wir zu irgendwie fast jeden Arzt gehen, wo ich sage, ich will eine Zweitmeinung haben, habe sehr viele Dinge zur Verfügung. Das System ist halt aber auch ein bisschen so geworden, weil man es halt alle ein bisschen, oder nicht alle, aber einen Teil der Leute überreizt und ausgereizt hat, das System.
Ja, also wenn ich dann oft höre, dass zum Beispiel Frauen mit einem Harnwegsinfekt in die Ambulanz kommen, mit der Rettung.
Ja, ja.
Wenn man denkt, okay, der hat jetzt nicht so arg weh, dass du sagst, ich habe das Gefühl, sie überlebt das nicht. Ja? Also der kommt in der Nacht um 2 in der Früh mit einem Harnwegsinfekt mit der Rettung und der Freund fährt hinten noch mit dem Auto, wo man denkt, hätte nicht wenigstens er ihr hinführen können.
Sie wird ja angeschaut.
Was haben wir für eine Beziehung, dass er hinter der Rettung noch fährt?
Und der Harnwegsinfekt darf man nicht sagen, es kann richtig wehtun. Gell? Also das braucht man nicht sagen.
Aber ich denke mal, weiß ich nicht, da kann ich ja tagsüber vielleicht wirklich schauen, dass ich zum Hausarzt gehe.
Also ich habe...
Oder mal Schmerzmittel mitmachen. Das ist ja ganz häufig, dass man dann die Leute fragt, haben sie schon was genommen? Und
kann man nicht sagen, was wehtut sonst da. Das ist auf jeden Fall... Ich habe meine Erfahrung, was ich gehabt habe und... Die schockiert mich bis heute noch. Ich habe Nachtdienst gehabt, es war am Wochenende, ich glaube, ob es nicht eh am Sonntag war. Und das war 2, 3 in der Früh. Und da kommt eine Patientin her und sagt, und dann habe ich halt gefragt bei der Aufnahme, ob es jetzt schlimmer geworden ist, weil es ja der Grund, warum jetzt da akut so ist, ob jetzt da irgendwie was down hat, dass es schlimmer geworden ist. Und dann sagt sie, sie ist vorbeispaziert und hat bei uns Licht gesehen und hat gedacht, sie kommt einmal vorbei. Und ich habe gedacht, ich habe mich verhört, wirklich. Und die sagt dann, na, aber ich habe mir gedacht, jetzt tut mir jetzt eh schon seit 2 Monaten weh und jetzt habe ich Licht gesehen und dann denke ich mir, ich gehe nicht um 2 in der Früh in der Nähe von einem Krankenhaus spazieren und wundere mich, warum...
Schau, wo Licht ist.
Genau. Also das war...
Naja, gut, okay. Dann habe ich jetzt was Gynäkologisches.
Ja, also es war für mich echt, ich war fast ein bisschen sprachlos und natürlich ist die Patientin alles angeschaut geworden und alles, aber das ist dieses Selbstverständliche, es wird jeder angeschaut und vor allem die Aussage, man hat Licht gesehen. Ja, in einem Krankenhaus ist 24/7 Betrieb in den meisten Bereichen, sagen wir mal so. Ja.
Ja.
Aber gibt es für die irgendeine Situation, ob es in der Ausbildung war oder im stationären Setting oder sonst irgendwie eine Situation, wo du sagst, das hat mich geprägt oder an die kann ich mich immer erinnern oder an die und den Patienten?
Ja, ganz viele eigentlich, muss ich echt sagen. Also wir haben zum Beispiel einmal eine Patientin gehabt mit mehreren Messerstichen, die einfach von ihrem Partner verwundet worden ist. Und das ist auch, finde ich, total arg, weil man hört es irgendwie in den Medien und man kennt dann irgendwie die Patientin, hat ein Gesicht dazu. Und wie sie das dann auch erzählt hat, das ist irgendwie, komplett arg, wenn man wirklich mit diesen Gewaltopfern auch zu tun hat. Also es nimmt dann schon ein bisschen mit, auch wenn sie vielleicht ein ähnliches Alter haben. Und da war nämlich auch die Frage, aus welchem Grund er das dann plötzlich gemacht hat und ob nicht andere Familienverwandte da noch auftauchen. Also es ist eine ganz abstruse Geschichte. Also da kommt man oft mit so Schicksalsschlägen in Berührung, die einen schon unglaublich mitnehmen.
Ja.
Und die hat auch nur knapp eigentlich, also ist jetzt der Heilungsverlauf war relativ gut und schnell, muss man sagen, aber sie hat Glück gehabt, weil sie hätte können auch sterben dabei bei dem Angriff. Weil sie wirklich mehrere Messerstiche gehabt hat. Oder auch eine junge Krebspatientin, der von ihrem Freien zum Beispiel verlassen worden ist, wo sie die Diagnose gekriegt hat. Er hat gesagt, er kann das nicht mitmachen. Das haltet er nicht aus und er hat sie dann von ihr getrennt. Und das ist irgendwie arg. Also ich verstehe natürlich, wenn jemand sagt, boah, das halte ich nicht aus oder ich kann da nicht dabei sein. Aber auf der anderen Seite war das für sie auch ganz schwer und das kann ich verstehen.
Der reißt zweimal im Boden unter die Füße weg durch die Diagnose und wenn du dann sagst, du hast deinen Partner oder Partnerin nicht mehr, irgendwie so als Halt.
Ja, du glaubst halt, dass das deine größte Stütze irgendwie sein wird. und die fällt irgendwie weg und bist dann von den Menschen auch noch zusätzlich enttäuscht und stehst vor dem Kampf um dein Leben eigentlich. Mhm. Also das war auch sehr berührend und auch schon in der Ausbildung, wenn wir zum Beispiel eine sehr junge Patientin gehabt haben, ich glaube, der war 17 oder 18, naja, 18 wird sie schon gewesen sein, die beim Fußweg von einem Auto erfasst worden ist, mhm, und dann auch Unterschenkel amputiert werden hat müssen.
Mhm, Wahnsinn, ja.
Und bei der Körperpflege oder auch bei jedem Verbandswechsel hat sie einfach nicht hinschauen können, sie hat den Stumpf nicht anschauen können. Mhm. Und du hast einfach gemerkt, wie schlecht dass es dir geht, psychisch. Mhm. Und das war richtig arg, weil man denkt, okay, für so ein junges Mädchen. Mhm. Und der hat auch total sportlich und so ausgeschaut, gell? Also ich glaube, das ist so ein arger Einschnitt.
Ja.
Und in der Ausbildung waren wir ja auch ähnlich alt, so 19, 20. Und dann denkst du, oh Gott, weil du versetzt dir, da denkst dann schon irgendwie nach, okay, boah, wenn ich das jetzt wäre.
Mhm. Manche haben schon
ein richtig schweres Los, finde ich.
Ja, und manche haben das mehrmals dann im Leben, wo man sich denkt, oder auch nicht für sich, mhm, persönlich, aber vielleicht dann noch Elternteile oder so irgendwie, dass da auch noch irgendwas passiert, wo man sich denkt, ja,
wie kann das alles oft so zusammenpassen? Mhm. Also das sind schon oft arge Geschichten und Schicksalsschläge, wo es dann oft nicht so kalt lassen. Auch wenn man probiert, oder ich glaube, das muss man auch lernen, wie man sich da am besten abgrenzt.
Ja.
Und das habe ich erst gelernt, nachdem ich während der Ausbildung ein Praktikum auf der Palliativstation gehabt habe. Mhm. Und während dem Praktikum ist mir eigentlich total gut gegangen. Es war eine super Station und es waren auch total coole Patienten dort, muss ich echt sagen. Mhm. Also es war ein richtig cooles Arbeiten. Und mir ist das erst nach dem Praktikum, wo das wirklich vorbei war, bin ich ins Auto gestiegen, in die Tiefgarage, und habe mir gedacht, für die ganzen Patienten habe ich mich jetzt für immer verabschiedet. Da sehe ich sicher nie mehr. Denn mhm, die haben einfach die Diagnose, die wissen, dass ihr Leben verkürzt ist. Und von den ganzen Patienten, das war ein Abschied für immer. Mhm. Und das war irgendwie schon arg, wenn man das so realisiert.
Ja, das ist sicher ein eigenes Gefühl, wenn man da einfach in so Spezialbereiche, sage ich einmal, ja, so arbeitet, wo du eben, ja, sagst, da Schicksalsschläge und so weiter. Wenn ich dann in mir hat in meiner Ausbildung, da weiß ich noch ganz genau, da war ich im zweiten Ausbildungsjahr, das war ein Praktikum, eine junge Patientin, die vom Alter her, die war noch keine 25 Jahre, hat auch Brustkrebs als Diagnose gehabt, hat das gut überstanden, so viel ich mich noch erinnern kann. Also das war, die hat die Chemotherapie und alles hinter sich und hat dann einen Schlaganfall gehabt, da kurz darauf.
Wahnsinn.
Mhm. Und die war eben auf einer Reha-Einrichtung, war ich dort Praktikum. Und die hat das Einzige, was sie wirklich noch gut oder was sie gemacht hat, immer als Hobby, das waren damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich weiß nicht, als was das war, diese Engel, was aus so Bärdeln gemacht, okay, worden sind, was du ganz viel vor, eben, sage ich jetzt mal, über 10 Jahren, 11 Jahren gesehen hast. Und die hat so einen Anschlussanhänger mit Engel gemacht und die hat sie an spezielle Pflegepersonen oder Personen wie Logotherapie, Ergotherapeuten, wo sie einen speziellen Bezug gehabt haben, für die hat sie die gemacht und hat das hergegeben. Und ich habe von ihr einen Geschenk gekriegt und dann hat sie gesagt, ich weiß noch ganz genau, die ist auf Bett 4 gelegen, wenn ich in dein Zimmer reinkomme. Mhm. Ich sehe es vor mir, wie sie gesagt hat, du bist immer der Sonnenschein, du hast immer ein Lächeln auf den Lippen und du wirst deinen Weg gehen und das soll dir als Glücksbringer geben. Und diesen Glücksbringer, den habe ich zu meiner Diplomprüfung dabei gehabt. Ich habe den immer auf meinen Schlüssel oben gehabt, das, was ich dabei habe. Und ich habe ihn jetzt noch immer und der ist bei meinem Spind drinnen.
Schau cool.
Das ist für mich ein Wegbegleiter davon gewesen, obwohl er schon ein bisschen demoliert ist. Aber irgendwie, das werde ich nie vergessen.
Ja.
Die Patientin, muss ich wirklich sagen. Und ja, die hat mich auch so latern, weil sie halt auch sehr jung noch war und ihr Leben vor sich. Aber die hat so eine Energie gehabt und so einen Willen, wo ich wirklich noch fasziniert war und mir gedacht habe, cool, aber die hat nicht aufgegeben.
Ja, wenn ihr auch was gelernt habt, dann, dass meistens die ein großes Backerl zum Drogen haben, meistens die sind, die auch total lustig sind. Mhm. Also die haben wirklich einen Sinn für Humor und sind auch total, weiß ich nicht, da kann man richtig Spaß haben und dann Schmäh machen mit denen. Und das wird man denen oft gar nicht so anschauen, wenn man es jetzt so sieht und vielleicht die Diagnose nicht kennen wird oder die Patientengeschichte, würde man sie nie denken, dass der so eine schlimme Vergangenheit zum Beispiel hat. Mhm. Würde man, also das ist mir ganz oft unterkommen eigentlich, dass die Patienten, was so lustig sind, mit denen man so eine Gaude haben kann, dass die eigentlich die Schwerkranken waren.
Ja, definitiv. Was mich dann auch immer so geprägt hat, in meinem gynäkologischen Setting, wie ich in dem Bereich gearbeitet habe, haben wir ja Berührungspunkte, weil du auch vorher geredet hast, Missbrauchsopfer von Gewalt oder von jeglichen anderen Dingen, mit denen haben wir ja auch Berührungspunkte gehabt. Und das ist schon, also diese Frauen hat man es angesehen, wirklich, wenn die in die Ambulanz eingetreten sind, wo man echt gesehen hat, okay, da ist was passiert. Das war eine Körperhaltung, das war ein Gesichtsausdruck und da hat es schon Geschichten gegeben, wo du echt nur gedacht hast, ja, heftig, muss man wirklich sagen. Ja. Und ich glaube, das Allerschlimmste, ich meine, ich habe mich, du, wie du sagst vorher, abgrenzen musst du dich können, definitiv in diesen Bereichen. Also egal, weil wenn du das, es gibt Dinge, die nimmst du mit und bearbeitest du im Team oder sonst irgendwas, also immer kannst du nicht 1000% abgrenzen, aber du musst das so gut kennen, dass es funktioniert. Und ich glaube, mein schlimmstes Erlebnis war von einem wirklich einem 4-jährigen Kind, wo wir dann Spuren gesichert haben. Also das wäre ich, also diese Hilflosigkeit von den Eltern, das wäre ich nie wieder vergessen. Also das war so eine Stimmung in diesem Untersuchungszimmer und das war, ja.
Okay.
Das,
also war der Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch?
Ja, genau, vom Großvater.
Okay.
Und du hast einfach gewusst, okay, du hast auf der anderen Seite Eltern, die besorgt sind ums Kind natürlich. Mhm. Es war Gott sei Dank, muss man ehrlich sagen, hat es jetzt so keine offensichtlichen Verletzungen gehabt und alles, das kann ich mir noch gut erinnern. Aber auch die Mutter, die gewusst hat, da wird mein Papa verdächtigt, meinem Kind was anzutun. Also diese Konstellation war dann auch, wir haben dann das Kit, also das Kriseninterventionsteam dazugeholt und so weiter. Das weiß ich noch, das war wirklich, da war ich noch nicht lang auf der Station, aber das kann ich mir noch gut erinnern an diese Geschichte. Und das prägt an, das nimmt an mit. Und das sind genauso diese grenzgängigen Erfahrungen, ja, wo du sagst, und da ist wichtig, Ruhe einzubringen, eine gute, erfahrene Kollegin zu haben oder Kollegen und auch interdisziplinär wahnsinnig gut zusammenzuarbeiten. Das muss man wirklich sagen. Also in solchen Bereichen, in solchen Fällen, dann brauchst du wirklich einen Arzt, eine Ärztin, was auch immer, welche Berufsgruppe, wo du gut zusammenarbeiten kannst.
Und es geht meistens auch allen involvierten Berufsgruppen gleich. Also solche Fälle, das lässt ja keinen irgendwie kalt.
Nein.
Also ich war da einmal Praktikum, wo man bei einer jungen Krebspatientin, die dann leider auch palliativ war, die hat 2 Kinder gehabt, die waren noch relativ klein, ich glaube um die 4 und um die 8 Jahre.
Mhm.
Und die wollte einfach nicht sterben.
Mhm.
Und er hat so gekämpft die ganze Zeit und hat immer wieder gefragt, hey, gibt es für mich noch irgendeine Option, irgendeine Therapie, was sie ausprobieren kann? Und das ist, finde ich, auch richtig arg, sowohl für die Ärzte, also für uns Pflegekräfte, wenn du merkst, die will unbedingt kämpfen, die kann nicht abschließen, sie kann das nicht akzeptieren und es gibt aber nichts, du kannst nichts tun.
Ja.
Und das Schlimmste war dann auch wirklich, wo ihre Kinder das gemerkt haben, dass sie sterben wird.
Mhm.
Also zufällig, das kleinste Kind hat das als erstes gemerkt.
Mhm.
Also bevor wir alle das eigentlich gemerkt haben, hat das schon gesagt, Mama, du riechst nach Tod.
Mhm.
Und das ist so arg, auch wenn du dann das hörst, was sagst du zu so einer Patientin? Wie willst du die aufmuntern?
Mhm.
Du musst selber schauen, dass du die Fassung behaltest irgendwie. Und was sagt man in so einer Situation?
Kannst du es überhaupt aufmuntern? Das ist die andere Frage. Weißt du, wenn er noch so drinnen ist,
was sagst du drauf? Ja. Oder auch wenn jetzt ein Patient wirklich ein Arztgespräch hat, weil ihm erklärt wird, es gibt keine Therapie mehr, er wird sterben.
Die Therapie-Zieländerung.
Er kommt dann aus diesem Arztzimmer, geht ins Patientenzimmer zurück und ist dann dort.
Mhm.
Und du bist der Nächste, der reingeht.
Ja.
Was sagst du zu dem?
Ja.
Wie gehst du rein?
Mhm.
Weil ich bin eigentlich auch jemand, der immer gut gelaunt in die Zimmern reinschaut. Ja, weil ich mag das nicht, wenn man schon in der Früh dann irgendwie schon so zwider hingeht und weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich ein bisschen gute Laune verbreiten, weil es eher Ausnahmesituation ist für die Patienten. Aber in so einem Moment, wie nimmst du dann den Patienten?
Voll. Und diese Therapiezieländerungen, die kann mich auch noch erinnern an die Praktikum, wo eben Therapiezieländerungen für die nicht so in der Pflege sind, dass man sagt, es gibt DNR und DNE, nennen sie das, wo man sagt, okay, wenn gewisse Stadien von gewissen Krankheiten einfach vorhanden sind, dann entscheiden Ärzte, Ärztinnen, dass man sagt, okay, es gibt jetzt keine Therapie mehr, keine Möglichkeit, was dem Patienten helfen könnte und sollte der einen Herzstillstand oder andere Situation haben, dass man sagt, okay, man reanimiert ihn nicht mehr oder hat keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr. Das ist eine Therapiezieländerung. Und wenn das ausgesprochen ist, ich habe immer gehofft, dass ich, wenn ich in dieses Zimmer hineingehe, dass da nicht irgendwas ist, weil du musst nebenstehen oder eben sagen, eigentlich bin ich dafür da, zu helfen.
Ja, das ist, glaube ich, so das naive Bild, was man ja hat,
ja,
warum man den Beruf macht, weil man glaubt, man kann die Leute alle helfen, alle.
Ja.
Und da kommt man relativ schnell drauf, dass das nicht geht.
Nein. Und dann heißt, Finger weg. Und du musst und du solltest, oder das ist eigentlich die Intuition, warum du den Beruf machst, und er gesagt hat, nichts tun. Und das, glaube ich, und von dem, ich habe Gott sei Dank das nie miterlebt, so wirklich in die ganz genaue Richtung, aber ich habe immer Schiss gehabt, wenn ich in das Zimmer reingehe, denke ich mir, bitte atme und schau mich an.
Nicht jetzt.
Nein. Nein.
Nein. Bitte nein.
Ja, aber ist so. Und das sind die Schießermomente, sage ich ganz ehrlich, die, glaube ich, jede Pflegekraft, wenn sie anfängt hat oder in dem Beruf drinnen ist, es kann mir keiner erzählen, dass er durchmarschiert ist und nicht irgendwie Respekt oder Angst oder was auch immer. Das darf ja auch sein, dass man Angst hat und Respekt. Man muss nur wissen, ist es jetzt angebracht, die Angst, oder muss ich, weil in einer Notfallsituation ist blöd, wenn ich zurückgehe. Also wenn ich Respekt und
Angst habe. Ja, dann muss ich dann schon anpacken irgendwie. Das ist dann echt ein bisschen schwierig.
Falsche Situation, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich Momente, wo ich sage, ich habe Respekt vor der und der Sonde, habe ich noch nie mit einer Thoraxaktrainage zum tun gehabt, was auch immer, was klemme ich ab, was mache ich, was für einen Sog habe ich, ohne Sog, mit Sog, Räder. Und da gibt's ja, nein, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ja, ja. Und wenn du mit dem nicht viel zum tun hast, dann stehst du da und denkst dir, wow, okay, cool, wenn ich das jetzt da mache, hat dann Luftbatschen oder sonst irgendwas. Nein, ich sag.
Nein, also ich finde Fragen immer richtig gut, wenn es jemand nicht auskennt, bevor irgendwie was herumtut, was dann nicht passt.
Mhm.
Also, und das betrifft sowohl die Ärzte als auch die Pflegekräfte.
Ja.
Also ich habe auch schon bei den ärztlichen Kollegen gesehen, einfach bei den Turnusärzten, dass die halt einfach, ja, vielleicht das Wissen und die Erfahrung noch nicht gehabt haben, aber einfach irgendwie aufprobiert haben.
Ja, genau.
Es hat Leute gegeben, die haben einfach eine Bluttransfusion bei der Nasensonde angehängt. Weil ich mich frage, da passt nämlich das System, konnektiert gar nicht, gell? Weil einfach die Schläuche zu unterschiedlich big, groß sind.
Zu big, ja. Lisa.
Das heißt, eigentlich müssen wir uns überlegen, wenn das nicht zusammenpasst, die Systeme, ja, bin ich wahrscheinlich falsch.
Ja.
Aber die haben sich das nicht gedacht.
Ja.
Na?
Aber
der hat so viel Art-Attack geschaut, weil er hat sich gedacht, ich nehme einfach irgendwas und klebe es an.
Ja, es geht immer.
Also die Systeme, die schon von Grund auf nicht zusammenpassen, kehren meistens auch nicht zusammen.
Aber man muss dazu sagen, dann hapert es schon an der Biologie.
Nein,
hapert es an der Biologie.
Aber sie hat sich beim Schlagfahrt an. Sie wollte sich ja anders anstellen.
Also schwierig.
Also ZVK, gell? Aber irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Es war dann noch. Ich glaube, ich weiß es nicht.
Lisa, es gibt keine Erklärung.
Nein, es gibt, Lisa, mir gibt es keine Erklärung, weil ich bin dann ein und habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich wollte schon wirklich die Notfall-Ding starten, weil ich gedacht habe, es ist Blut in der Sonde, bis ich gesehen habe, aha, das rinnt dir, das ist die Transfusion. Und sie blutet jetzt nicht akut, sondern wir laden einfach das Blut direkt in den Behälter.
Naja, irgendwo wird es ankommen
sein. Irgendwo kommt an.
Und ja, schwierig.
Also drum, also so, wenn jemand einfach ehrlich sagt, du, ich habe das noch nicht gemacht oder keine Ahnung was, also ich finde...
Sind wir besser dran.
Sind wir auf jeden
nicht
Fall
nur wir, besser sondern auch die Patienten alle. Und um die geht es ja irgendwie.
Ja, eh.
Aber mich würde es mal interessieren für unsere, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, weil es sind ja doch einige aus der Pflege. Vielleicht schreibt sie irgendwas rein, was so von euch der spezielle Moment war, ob es in der Ausbildung war oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt... Das hat mich geprägt oder auch warum bin ich in die Pflege gegangen? Weil es ist ja wirklich ein heißes Thema, wo man sagt, okay, Pflegemangel, haben wir, wissen wir.
Mhm.
Babyboomer gehen in Pension, wissen wir schon seit längerem. Das ist eine Schlussfolgerrechnung gewesen, was logisch ist. Aber das würde mich mal interessieren, was so von euch so die Beweggründe waren, in den Beruf zu gehen.
Ja, ich habe es auf jeden Fall auch nicht bereut und ich finde, er ist mega abwechslungsreich. Also wir haben jetzt sehr viele natürlich traurige Beispiele gehabt.
Mhm.
Aber es waren auch ganz...
Ja.
Wir waren ein bisschen abgedriftet.
Wir werden uns bessern.
Nein, aber es gibt auch total absurde und lustige Sachen. Gell? Ja. Also für mich das, was ich auch nie vergessen werde. Und darum wollte ich eigentlich nie einen Kaiserschnitt haben. Aber wie das Schicksal so will, habe ich jetzt zwei gehabt. Aber das ist eine andere Story.
Das ist eine andere Podcast-Folge.
Das ist eine andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall war ich da wirklich Praktikum in einem OP und es war dann einfach ein Kaiserschnitt. Und es ist danach der Vater zu mir gekommen und hat gesagt, mein Entschuldigung, wer versorgt die Plazenta? Und dann habe ich gesagt, ja, die muss ich fragen. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Und dann hat er gemeint, ja, er braucht die unbedingt, Weil sie essen die immer mit Heidelbeerjoghurt.
Ja. Mit Heidelbeerjoghurt?
Mit Heidelbeerjoghurt.
Also das habe ich noch
nicht. Plazenta mit Heidelbeerjoghurt.
Komisch.
Und
komisch.
Gott sei Dank hat man dort den Mundschutz auf im OB. Weil so hat er schon mal mein Horvaths Gesicht gell, nicht gesehen.
Ja.
Weil ich habe gedacht, ich speite mich wohl leer. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, es geht mir schon ein, die Plazenta ist sehr nährstoffreich. Aber ich verstehe dann, also es ist mit Heidelbeerjoghurt.
Medium gebraten lieber.
Und dann ein Heidelbeer-Tipp oder was?
Vielleicht.
Nein, das war mega absurd zum Beispiel. Schon. Und ich bin da richtig, richtig bloß geworden, weil ich bin dann zurück in den OP-Saal und habe das halt dem unstabilen Beidienst gesagt, wie das abläuft mit dem Plazenta, weil der will nicht essen. Und er hat gesagt, ja, das kommt immer wieder vor, dass die Leute haben wollen. Also viele Gramm sie ein, gell?
Ja, genau.
Und setzen dann so einen Baum drüber.
Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Einsetzen, das kenne ich auch. Und Globuli machen draus. Also ganz viele, die verwenden das.
Also ich möchte nichts essen, was aus meinem Körper kommt.
Nein.
Das muss ich da ehrlich sagen. Ich möchte einfach nichts essen, was aus meinem Körper da irgendwas rauskommt.
Nein. Stelle ich mir ein Medium gebraten nicht gut vor.
Nein.
Mit einem Heidelbeer-Dip
auch
drauf.
Als Globuli. Nein.
Mhm. Aber lustig, der Anekdote, und da geht es um Aufklärung, ist ja ganz wichtig in unserem Bereich. Gell? Also so Aufklärung ist, ob es jetzt eine OB-Aufklärung ist oder sonst irgendwas. Wir haben eine ältere Dame gehabt, die werde ich nie wieder vergessen. Die ist gekommen und hat irgendeine Infektion gehabt und die hat, haben wir ihr dann Vaginalzäpfchen aufgeschrieben, der Arzt. Und dann hat sie gesagt, sparen Sie sich, die habe ich schon gehabt, die Lutschtabletten sind für nichts, hat sie gesagt. Und ich denke mir, was meint sie denn jetzt? Und dann hat die Ärztin gefragt, ja so, was sie da hat, und sagt sie, ja, die schmecken so komisch, die sind so klebrig und die Lutschtabletten helfen mir nicht quasi. Dann hat die Ärztin ihr erklärt, dass das die Vaginaltabletten für eine andere Öffnung des Körpers sind, weil sie hat ja nicht beim Mund Probleme und hat ja nicht Halsschmerzen. Und dann sagt sie, das hat ihr keiner erklärt. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, wo ich hinlachen soll, weil es sind so Situationen, wo du...
Wo man einfach nicht weiß.
Ja, wo du...
Man darf ihn nicht lachen, man will ja kein Auslachen.
Nein,
aber die Situation an sich ist einfach oft so absurd,
ja,
dass man sich denkt, innerlich, ich schreie.
Scheiße, es ist alles vorbei. Ja, genau. Und da war, muss man ehrlich sagen, Covid, wie du sagst, mit Masken super, weil da hat man einfach die Mimik und das nicht gesehen.
Genau, da hat man können richtig blöd schauen.
Da hast du die Augen nicht überdrehen dürfen, genau. Weil das ist das Einzige, was man gesehen hat.
Es ist primär aber nicht ganz aufgefallen. Das Survey ist, was oft in den Ambulanzen auch immer wieder vorkommt, das kommt meistens eher so am Abend und in der Nacht vor, gell? Dass jemand kommt und etwas im Analbereich oder im Anus stecken hat, was er nicht mehr rauskriegt.
Ja.
Also das ist für mich immer etwas gewesen.
Immer strange.
Und die Situationen gibt es immer, dass man ihren Plug einfach nicht mehr entfernen können. Oder man glaubt gar nicht, was sie Menschen alles probieren, anal einzuführen.
Oder vaginal, da kann ich wieder
oder vaginal, ja genau.
Also Erfahrung. Fifty Shades of Grey hat damals wirklich einen Hype ausgelöst und hat Ambulanzfrequenzen nach höher schlagen lassen. Es ist so, und das kann ich nicht nur, auch von Kollegen höre ich das.
Aber das Problem ist, die Leute haben das gesehen im Film und machen es halt irgendwie noch und denken oft nicht mit. Und oft haben sie vielleicht auch nicht wirklich das Original-Equipment, also einfach wirklich einen Analplug, sondern nehmen ja auf der Haushaltsgegenstände her, das ist sie einführen.
Dann haben wir einen Vakuumeffekt und das checken viele nicht.
Ja, genau. Gerade so Floschen.
Also
ich weiß nicht, wie manche auf die Idee kommen, dass sie wirklich eine Floschen einführen. Aber es kommt immer wieder vor. Also sowohl vaginal als auch im Analbereich, dass man sehr Floschen einführt.
Und ich habe teilweise dann die Gegenstände nicht gekannt, wenn es um die irgendwelche Dinge geht. Und dann hat jemand gesagt, warte, ich habe es eh auf meiner Favoritenliste gespeichert. Und dann öffnet sie ihr Handy und sagt, dann haben wir mal gewusst, um was es da überhaupt geht, was für einen Gegenstand wir suchen müssen. Oder auch Toffifee.
Was Toffifee?
Vaginal eingeführt, war auch in dieser Zeit.
Wir haben nur mehr die Nuss gefunden.
Es war alles voller...
Das ist doch wie
Wir haben es nicht weiter hinterfragt, aber es war alles voller Schoko und wir haben, der Freund war da dabei und hat gesagt...
voller Schoko.
den haben wir nicht untersucht. Aber
zumindest beim Mund nein, also sie hat es gesehen.
Nein. Aber wir haben, er hat gesagt, ich weiß nicht mehr die Anzahl, und er hat aber nicht alle gefunden. Und
nicht alle Nüsse, oder?
Eine Nuss haben wir dann gefunden. Also sie war schon ein bisschen so karamellig, aber es war schon
Danke für die Beschreibung. Ne?
Naja,
ich so habe mich gefragt, ja, wo ist das Nuckerchen?
Aber ja, es war immer wieder lustig. Gell?
Nein, man weiß oft wirklich nicht. Aber was ich mir dann immer denke, bei den Leuten, die wirklich so ein Thema haben, bitte der Moment, wie muss der ablaufen, wenn du drauf kommst, du musst Scheiße, jetzt geht ins mehr. Krankenhaus fahren.
Ja, ja.
Wir kommen selber nicht mehr zusammen. Und wir müssen jetzt unsere Taschen nehmen und wir fahren jetzt in die Ambulanz. Und du weißt ja, du musst das dort erklären.
Ja. Schlimm war es für mich, ein Bärchen, Billardkugel. Und es war die Nummer 8. Und der Freund hat immer gesagt, es muss die Nummer 8 sein, weil alle haben nur die Nummer 8 fällt uns. Und wir dann so, ja, wir werden sie suchen, die Nummer 8. Ja, die war, hat sich auch ziemlich verkeilt, muss man ehrlich sagen. Und das war eh gut. Es ist gut, dass es das Krankenhaus gibt. Und ja, es ist schön, weil diese Fälle erheitert unseren Alltag dann auch wieder.
Wenn es gut ausgeht. Weil es geht Shoutout, nicht immer gut. Also man muss da ein bisschen aufpassen, weil es natürlich auch zum Beispiel den Darm verletzen kann, ja, wenn man Semanalbereich was einführt. Also da muss man wirklich aufpassen. Weil wenn's
Harnröhre ist beim Vaginalbereich in der Nähe, also das darf man auch nicht. Also so lustig die Dinge sind, aber es sind oft Dinge, die nicht so cool sind. Nein,
also wenn dann wirklich so eine Darmverletzung oder so irgendwas vorliegt, das ist dann natürlich richtig krass und da hat man auch richtig lang was davon.
Ja, also das und ist nachhaltig. Die Spielchen dann etwas länger nicht.
Hat man dann einmal, das vergeht dann vielleicht.
Profi-Fee ist leider nicht dann, in Aktion derzeit. Ja,
genau, falls das dann noch jemand ausprobieren mag. So, ich glaube, wir haben jetzt mal einen kurzen Einblick geben.
Ein Schwenk von jeglichen Situationen des Lebens, genau, muss man sagen.
Mit dem man so konfrontiert wird.
Mhm.
Und warum wir in die Pflege sind. Und ich glaube, beim nächsten Mal werden wir dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen.
Richtig. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Bleibt gesund
und wir hören uns.